Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute nach unserer langen Sommerpause natürlich wieder mit dem Mann, der als Torwart in seiner großen Karriere wahrscheinlich mehr selbst aufs Tor geschossen hat als die Argentinier in 120 Minuten WM-Finale. Dem Mann, dem man offenkundig lieber die Hand schüttelt als 100% aller Fußballer dem US-Präsidenten und der in seiner gesamten Laufbahn wahrscheinlich weniger 3 Meter Querpässe gespielt hat als Joshua Kimmich in 4 WM-Spielen. Hier ist Henning Menke. Hi Henning.
Boah, moin. Das muss ich erstmal verarbeiten.
Da war schon viel drin, ne?
Ja, also auf den ersten Blick ist das alles richtig, was du gesagt hast.
Wie sehr hat dich, ganz kurz, wir kommen gleich zum VfB Oldenburg, aber es ist der Montag nach dem WM-Finale. Ich habe bis 1 Uhr noch vorm Fernseher gesessen und mir diese glorreiche Siegerehrung und so weiter angeguckt. Wie hat es dir gefallen, die Show rund um den Fußball jetzt nur im Finale gestern Abend?
Schrecklich, schrecklich. Also ich finde es wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich fand das Turnier schön, aber also gestern war wirklich die Piemontkirche auf der Sahnehaube der Irrsinnigkeiten. Ja, diese Show und dann kommt noch Michael Buffer und sein Halbbruder. Und
also mich haben persönlich Ronaldinho und Ronaldo im Auto bei Madonna gekillt.
Ronaldo war ein Fest, wie er da saß. Du musst dir jetzt vorstellen, einer der besten Fußballer aller Zeiten sitzt da wie so ein 12-jähriger angeschossener Schuljunge. Also herrlich, herrlich.
Und auch das Lächeln ins Gesicht geschossen. Ne? Ja, Junge, also Junge.
Es ist wirklich dramatisch schlimm, was diese Menschen aus dem Fußball gemacht haben. Also, ach.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob Donald immer noch auf dem Teamfoto steht da links an der Seite oder ob ihn inzwischen jemand aus dem Stadion geholt hat.
Ja, selbst Infantino hat ja versucht, ihn noch wegzuziehen, aber keine Chance.
Henning, komm, wenn wir schon dabei sind, ganz kurz, 6 Wochen Fußball-WM, 104 Spiele, hast du sowas wie 3 Erkenntnisse für dich aus dieser Fußball-WM?
Ja, ja? Hab ich. 3 Erkenntnisse ist gut, ja. Also man kann immer mehr Werbung platzieren, als man vorher gedacht hätte. Also 2 Hydration Break plus halbe Stunde Halbzeitpause, alles ist möglich. Es geht immer irrer, als man vorher gedacht hatte. Und rot ist erst, wenn der Präsident angerufen hat.
Sehr schön.
Schlimm, es ist wirklich schlimm. Ja, also ich mache mich auch lustig und habe auch meine Freude an dem ganzen Wahnsinn. Und ich fand es fußballerisch auch ein schönes Turnier.
Ich fand es tatsächlich, also jetzt mal ganz kurz, fußballerisch fand ich es nett. Also ja. Ich fand es nicht so schlimm, wie ich es befürchtet habe mit Absolut. diesen 48 Mannschaften, wir haben die Kapverden kennengelernt, großartiges Turnier gespielt, für mich eins der Highlights dieser WM, das Tor zum 2-2 gegen Argentinien, ja. Und dass der Mann nicht wusste, wohin mit seinen Gefühlen und erstmal ins Publikum gerannt ist.
Absolut.
Es gab schon schöne Dinge, sprechen wir noch ganz kurz über die ganz schlechten Dinge. Wie hat dir so die deutsche Mannschaft gefallen?
Ja, schwacher Auftritt, alles Spiele. Ich fand auch das Curaçao-Spiel am Anfang schon defensiv schwierig, aber das war ja wie vor 2 Jahren bei der EM, am Anfang wird alles hochgejubelt, hat da offenkundig nicht gestimmt, der Trainer war der Falsche zur falschen Zeit. Ja, es ist ein unangenehmer Auftritt, ich fand das Trikot schön, muss ich sagen.
Ja, fand ich auch.
Also das Heimtrikot, das andere finde ich eine Katastrophe, aber das Heimtrikot.
Guck mal, da sind wir schon mal direkt nach der Sommerpause unterschiedlicher Meinung. Ich finde auch das Auswärtstrikot ganz nett.
Ja, der Unterschied zwischen Menschen wie mir und Menschen wie dir ist, ich lebe nach Regeln. Das Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft ist weiß. Das
Auswärtstrikot muss grün sein, oder was
kommt jetzt? Also, um das abzukürzen. Das Heimtrikot ist weiß und schwarz, weil es die Farben Preußens sind. Und das Auswärtstrikot ist grün und weiß, weil es die Farben des DFB sind.
Aber du bist bewusst, dass das schon sehr lange nicht mehr der Fall ist, ja? Was habe ich alles auswärts schon gesehen?
Ja, eben.
Schwarz, rot,
grau,
pink.
Grau hatten wir auch. Ja, pink, genau. Siehst du, und ich finde das ja auch so ein alles schöne T-Shirt. Ich würde es mir auch anziehen im Urlaub. Aber es hat halt mit dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft nichts zu tun.
Ah, okay. Da gebe ich mich geschlagen.
So.
Gut, kurzer Exkurs am Anfang. Wir wollen natürlich nach unserer Pause in erster Linie über den VfB Oldenburg sprechen und das, was sich getan hat, wie wir die Vorbereitung bis jetzt verfolgt haben. Wir wollen natürlich sprechen, das war Tradition in der ersten Folge, so über die Favoriten der Saison. Wir blicken auf die anderen Mannschaften. Ihr dürft euch am Ende dieser Folge auch auf unsere legendären Tipps freuen. Wir erinnern uns an die letzte Saison. Henning Menke, Kickers Emden, Meister, ganz, ganz schlecht.
Solider Tipp, solider Tipp.
Mein Tipp, Blau-Weiß-Lohn ist abgestiegen. Also die Mannschaft, die ich am Ende dieser Folge nenne. Ich hoffe nicht, dass es ein Fluch wird, weil ihr hättet es nicht verdient.
Ich kann mich nie wieder mit Blau-Weiß-Lohne beschäftigen, ohne daran zu denken. Das ist herrlich, herrlich.
Ja, ich auch nicht. Das hat tiefe Spuren hinterlassen. Und wir wollen auch ein bisschen sprechen über komische Spielpläne und verkorkste Regionalliga-Reformen. Das sind 2 der Themen, die uns auch in den letzten Wochen begleitet haben. Das heißt, ihr merkt, wir haben jetzt schon ein pickepackevolles Programm. Wir fangen mal an mit dem, was schwarz auf weiß steht. Wir gucken uns mal an, wen hat der VfB verpflichtet, wer ist gegangen. Weil bei unserer letzten Folge stand das natürlich alles noch nicht so genau fest. Und ich glaube ganz allgemein, Henning, glaube ich, kann man auf den ersten Blick erstmal sagen, erstens ist der Großteil des Kaders, der Dritter geworden ist, zusammengeblieben. Und zweitens machen die Neuzugänge schon ein bisschen was her.
Ja, Kader einmal mehr zusammengeblieben, Gott sei Dank. Seitdem Dario Fossi und Sebastian Schachten da sind, hat das ja schon fast Tradition beim VfB Oldenburg und ist damit genau das Gegenteil, was die Jahre vorher immer gewesen ist. Von daher ist der Kader nicht schlechter geworden und die Neuzugänge wiegen die Abgänge auf jeden Fall auf, so würde ich das mal sagen. Ja, und schicke Namen dabei. Ich weiß nicht, auf wen du als erstes eingehen möchtest.
Das kannst du dir aussuchen.
Ja, wir haben jetzt zwei Demai-Brüder im Kader.
Ja.
Ja. Leon Demai ist auch da, von Sportfreund Lotte gekommen. Und
15 Tore letzte Saison in der Regionalliga West.
Kann sich sehen lassen. Und die Testspiele und die Trainingseindrücke zeigen schon, dass die beiden auch ganz gerne zusammen Fußball spielen, würde ich sagen.
Absolut. Und bleiben wir doch gleich mal bei Leon Demai. Da finde ich tatsächlich auch, weil Kai Pröger, auf den wir natürlich gleich auch zu sprechen kommen, bis jetzt noch nicht so viel gespielt hat, ist für mich jetzt der Neuzugang, der bis jetzt am auffälligsten gewesen ist. Das liegt nicht nur an seinen Toren, die er geschossen hat. Zum Beispiel zwei beim 2:1 gegen den Bremer SV beim Hauptmann Cup, zwei in Garrel hat er gemacht, gegen den Landesligisten beim 7:0-Sieg, eins in Hesling, glaube ich, noch dazu. Also Tore schon gemacht, aber man sieht, finde ich, so, man sieht ja, ob ein Spieler Qualität hat. So in seinen Aktionen, wie er Bälle mitnimmt, wie er Bälle abschirmt, wie er seinen Körper auch zwischen Ball und Gegenspieler bringt und so weiter. Und dann auch, wie klar er im Abschluss war. Zum Beispiel in Garrel, wo er keine schweren Tore geschossen hat, aber die sehr selbstbewusst, flach in die Ecke, Innenseite, scharf, so wie sich das gehört.
Genau, also der Mann steht da vorne und macht sie rein. Ne? Und was ich am auffälligsten fand, dass er sich so frei bewegt in der Offensive.
Ich würde dir auch gleich widersprechen, wie der Mann steht da vorne. Der steht ja nicht da vorne.
Na, wenn er da steht, dann macht er sie rein. Aber dass er sich so frei bewegt, ich sehe gar keine feste Position. Also ich träume ja immer noch von dem zweiten Stürmer neben Mats Wagner. Das kann er auch spielen, wird er auch zwischendurch machen. Aber er lässt sich auch fallen. Dann ist er mal eine hängende Spitze, dann ist er mal ein offensiver Mittelfeldspieler, dann kommt er mal über die Außen. Also das hat mich bis jetzt wirklich beeindruckt.
Ist das ein schwimmender Stürmer?
Ey, schwimmender Stürmer, das bin ich stark. Ich habe heute Morgen gedacht, so ein offensiver Libero, also der freie Mann, der sich einfach austobt da vorne. Aber schwimmender Stürmer finde ich auch schön.
Ja, aber ich glaube, also natürlich jetzt so ein bisschen konstruiert das Gerüst, aber ich glaube, auf sowas können wir uns einstellen, weil er wird irgendwo den offensiven Part so hinter, neben Mats Wagner einnehmen, vermute ich mal. Er hat auch schon gezeigt, dass er auch auf sowas wie eine 8 spielen kann, hat er, glaube ich, auch in Garrel gemacht, ne, wenn ich mich richtig erinnere. War ein schönes Bild bei der Aufstellung, die beiden Demoy-Brüder, einer der halblinke Achter, der andere der halbe rechte Achter. Ich weiß nicht, ob Mama auf der Tribüne war, die wäre stolz gewesen. Ja, das ist so die Rolle, die wir erwarten. Ne?
Absolute Stärkung in der Offensive, wie du sagst, kann da unterschiedliche Positionen spielen, wechselt innerhalb eines Spiels die Position, ist also schwer ausrechenbar, hat das Selbstbewusstsein eines erfahrenen Profis. Doch, toll, können wir uns freuen.
Wir sehen ihn jetzt mal als Julian Boccaccio-Ersatz, natürlich nicht als Spielertyp, aber so in der offensiven Ausrichtung im Mittelfeld bis zum Stürmer, wobei er schon noch ein bisschen offensiver ist.
Ja.
Julian Boccaccio ja bekanntlich zu Phoenix Lübeck gewechselt. Dann gehen wir doch mal chronologisch vor. Dominik Kaiser war der zweite, den der VfB verpflichtet hat.
Kasper.
Ach Henning, direkt in die Falle reingegangen, ne? Ja. Fünfmal schon drüber gesprochen, dass das nicht Dominik Kaiser ist, sondern es ist Dominik Kasper natürlich, den ich selbst auch schon gesprochen habe, eben nach dem Garrel-Spiel.
Ha.
Sorry an der Stelle. 22 Jahre alt, von Werder Bremen 2. Spielt entweder Sechser, kann auch Achter spielen. Polyvalent im Mittelfeld.
Polyvalent, schön. Ein schwimmender Stürmer und ein polyvalenter Mittelfeldspieler. Genau, also man sieht in jedem Spiel, bei jedem Auftritt, dass Dario und Sebastian sich diesen Spieler ausgesucht haben, der da hinten die Fäden in der Hand haben soll. Also ganz klar, der Mann, der da spielen soll, der ist, ich sehe ihn eher auf der 6 ein bisschen.
Ja, er sich selbst auch.
So, er sich selbst auch, perfekt, dann sind wir ja schon 2. Der wirklich für das Fundament da hinten gedacht ist, ja, für das Konstrukt, defensives Mittelfeld, macht einen guten Job, abgeklärt, eher schlaksig, ich habe manchmal das Gefühl, könnte körperlich ein bisschen robuster sein, aber macht sich gut.
Ja,
Ja.
Schon auch was dran.
Ja, im Vergleich zu uns.
Er ist natürlich auch groß, ne?
Ja, eben.
Dann sieht es ja automatisch immer so ein bisschen
aus. Verteilt sich gut vielleicht.
Ich will es noch ein bisschen präzisieren mit der 6. Also er hat selbst zu mir gesagt, er kann natürlich schon verschieden, er kann auch auf 8er oder auch auf 10 spielen, hat er gesagt. Aber sein Eindruck, das war nach 2 Wochen VfB-Vorbereitung, ist, dass er klar für die 6 eingeplant ist. Und da hat er ja bis jetzt auch immer gespielt.
Und so wirkt es auch. Und genau, das ist ein Spieler, den wollten sie offenkundig haben. Um den kann man was drumherum bauen. Der ist gesetzt. Auf jeden Fall ein guter Zugang. Der VfB wird nicht der einzige Verein gewesen sein, der diesen Spieler haben wollte.
Ja, soll. Jetzt haben wir nicht 34 Spiele von Werder Bremen 2 in der letzten Saison gesehen, aber soll da einer der absoluten Leistungsträger gewesen sein. Nummer 3 war dann Ole Springer, 34 Jahre, 2. Torwart. Glaube ich, so von meinem ersten Eindruck her, cooler Typ. Sehr lautstark habe ich ihn wahrgenommen, als ich ihn gegen Wiedenbrück gesehen habe. Mhm. Und natürlich letztlich der Backup, der hinter Johnny eine Rolle letztlich auszufüllen hat.
Genau, also der VfB hat eine klare Nummer 1, das ist Johnny Peitzmeier, das bleibt Johnny Peitzmeier. Der VfB hat jetzt seine 3 Ersatztorhüter alle abgegeben. Der 2. war bis zum Sommer Steven Menser, der natürlich gedrängt hat und spielen wollte. Und, ja.
Übrigens noch ohne neuen Verein, habe ich heute Morgen nochmal geguckt.
Weiterhin, okay. Und nun hast du dir 2 neue Ersatztorhüter dazugeholt, wo die Hierarchie ganz klar ist. Ne? Johnny bleibt die 1, du hast einen erfahrenen Mann auf der 2. Ich glaube, der ist auch gekauft worden und man hat ihm gesagt, du bist die Nummer 2.
Ja.
Und wir kommen gleich noch dazu, einen ganz jungen dritten Torwart noch.
Ja, komm, machen wir die Torwarte eben komplett, wenn wir eh schon drüber sprechen.
Ja, also Hugo Jung.
Genau.
Aus der A-Jugend U19, sagt man heute, von Werder Bremen gekommen, kürzlich als dritter Torhüter.
18 Jahre, gerade sein Abitur gemacht.
So, genau. Also jeder dieser 3 Torhüter weiß, woran er ist. Kann man sagen, jetzt gibt es keinen riesigen Konkurrenzkampf, das kann man auch kritisieren, aber ich finde es netter, diese 4 Torhüter, die wir da die letzten Jahre durchgeschleppt haben, das war immer irgendwie ein bisschen undurchsichtig, fand ich.
Ja.
Ja.
Also um es komplett zu machen, Jude Chiquet ist zum VfL gewechselt in die Landesliga und Liam Tiernan ist auch noch auf Vereinssuche. Das sind die 3 Torwärter, die beiden, die zusammen mit Steven Menzer dann das Trio sind, die den VfB verlassen haben. Ja, Hugo Jung, der kann auch noch A-Jugend spielen, soll er auch noch weitermachen, ist dann so der klassische dritte Torwart. Ich finde das auch ideal, quasi als Dritten einen sehr Jungen zu haben, der lernen und profitieren kann im Training, aber erstmal nicht für Einsätze eingeplant ist.
Absolut, muss dann natürlich in der A-Jugend wirklich auch viel spielen. Das würde er auch tun, aber niemand, mit dem wir uns jetzt für die neue Regionalliga-Saison groß beschäftigen müssen. Er wird wahrscheinlich keinen Einsatz haben, aber wichtig, 3 Torhüter im Training zu haben.
Dann wurden Neljo Hemberger und Abdel Hussein Trat jeweils mit einem Vertrag ausgestattet, die aus der A-Jugend kamen, 19 und 18 Jahre. Und dann der letzte große Transfer des VfB in dieser Sommerpause war dann Kai Prüger, wochenlang so ein bisschen rumgegeistert, ja. Um den Donnerschwee, haben immer kommuniziert, steht in Osnabrück unter Vertrag, zu teuer und eigentlich außer Reichweite, aber dann ging es doch ziemlich schnell. Ich hätte gedacht, dass es länger dauert.
Ich fand es schön, dass das Thema, also es war natürlich von Anfang an klar, nein, das können wir nicht, das geht finanziell nicht, aber es wurde trotzdem auch so am Köcheln gehalten, also der Name war da. Die Fanszene freut sich drumherum, auch großer Name, wie schön.
Haben wir auch zu keinem Zeitpunkt gesagt, nee, verpflichten wir nicht.
Exakt das. Also man hat es nicht ganz abgeräumt. Ne? Natürlich interessanter Spieler, was man immer so sagt. Ne? Ja. Ich fand es nett gemacht. Und als er dann wirklich da war, sickerte dann ja kurz vorher so ein bisschen durch. Da war das natürlich toll. Und das Schöne ist natürlich Kai Prüger, alter VfB-Spieler, früher aus Heidmühle zum VfB gekommen, der sich ja hat zitieren lassen über Wochen, ich würde gerne unbedingt nochmal für den VfB Oldenburg spielen. Und das ist natürlich für einen Profifußballer, der jetzt Mitte 30 ist, der alles gesehen hat, Bundesligaspieler sogar gewesen ist, der jetzt als Ergänzungsspieler nochmal in die 2. Liga aufgestiegen ist mit dem VfL Osnabrück, ist das natürlich eine schmeichelhafte Aussage für einen Verein wie den VfB Oldenburg. Und dass der dann zurückkommt, das ist, ja.
Das ist Fußballromantik, würde ich mal sagen. Jetzt ist die große Frage, was können wir noch von ihm erwarten? 34 Jahre, hat die ersten paar Tage ein bisschen, dosiert trainiert, wie der VfB mir gesagt hat, hat auch in den ersten Testspielen dann nicht direkt mitgewirkt, hat jetzt aber in Heslingen seine ersten 20 Minuten gehabt und, das fand ich jetzt bemerkenswert, am letzten Samstag in Gütersloh direkt 77 Minuten gespielt. Das heißt, der Mann hat genug im Tank, der ist ab jetzt fest einzuplanen.
Und er sieht auch fit aus, finde ich. Man hat schon so manchen ehemaligen Profi irgendwo spielen gesehen, der dann irgendwie mit so einem kleinen Ranzen gekommen ist. Das ist er nicht. Also du hast eine konkrete Frage gestellt. Ich glaube, ein Profifußballer wie Kai Prüger mit Mitte 30 kann in der Regionalliga Nord ein Unterschiedsspieler sein. Auf jeden Fall. Es ist ein Riesentransfer. So, wenn der Mann fit ist, wenn der in das Spielsystem von Dario Fossi passt, vielleicht kommen wir gleich vielleicht noch zu, aber so als Außenstürmer oder wie auch immer, dann ist das ein ganz, ganz toller Transfer. Und wenn da vorne die Dinge so zusammenlaufen, wie es sein soll, dann kann sich der VfB, der eh schon eine bärenstarke Offensive hatte, wirklich auf eine tolle Saison freuen.
Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, Kai wird spielen. Erstens wo? Und zweitens, wie viele Offensive will der VfB noch auf den Platz schicken? Ich sehe da schon reichlich Auswahl, weil ein Raphael Brandt wirst du zurzeit auch nicht außen rausnehmen von der linken Seite.
Also wenn du mich fragst, was ich möchte, dann würde ich mit 5 Offensiven spielen. Also vorne Faklam und Demay, manchmal direkt daneben, wie ich das immer gerne möchte. Oder vielleicht hängende Spitze oder schwimmender Stürmer. Genau, auf jeden Fall die beiden vorne. Und dann dahinter Brandt, Drill und Demay und Kai Pröger. Ja, und dann Attacke.
Junge, Junge, du möchtest mit 5 Offensiven spielen.
Ich möchte das, ja.
Wir sind aber stark, oder wir gehen stark davon aus, dass es bei einer Viererkette bleibt, hinten.
Absolut.
Weil in jedem Testspiel so gespielt. Ja. Dann gibt es den klaren Sechser, den du gerade schon erklärt hast, der definitiv erstmal Dominik Kaspar.
Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer.
Henning, jetzt hör auf. Das können wir nicht die ganze Saison durchziehen.
Ah, ich schreib's mir mal auf.
Dominik Kaspar sein wird. Ja, da sind noch 5 Plätze da. Also
sind
du
noch
würdest
5 Plätze da.
So offensiv spielen.
Ich würde so offensiv spielen, ja. Ich glaube, wenn die Defensive, also wenn die Viererkette steht und du hast einen starken Sechser davor, der ja nun mal Herr Kaspar erstmal ist, dann kannst du dir in dieser Liga erlauben, offensiv aufzutreten. Ich würde so spielen lassen.
Man muss sagen, genau das hat der Trainer am Samstag getan. Also das war exakt in Gütersloh beim Härtetest, beim Westregionalligisten die Aufstellung. Können wir mal einmal durchgehen, weil es so ein klassischer Härtetest auch war, wo, finde ich, große Teile der Startelf auf dem Platz standen, die wir auch im Eröffnungsspiel übrigens am 31. Juli bei Werder Bremen 2, 19 Uhr sehen werden. Johnny im Tor, dann hatten wir in der Viererkette Anur Adam rechts, wo ich übrigens auch mit Sebastian Schachten schon mal in der Vorbereitung kurz gesprochen habe. Der sagt, Anur ist wieder komplett da, der braucht sicherlich vielleicht noch die ein oder andere Spielminute, aber mit dem ist in der Anfangself rechts hinten zu rechnen. Dann haben wir in der Innenverteidigung Marc Schröder und Nick Otto gehabt. Leon Deichmann angeschlagen, nicht im Kader. Nick Otto, gutes Zeichen, kann auch schon wieder 77 Minuten spielen. Ist also eigentlich auch wieder fest einzuplanen nach seinem Ellenbogenbruch in der Vorsaison bei Kickers Emden. Und links hinten hat Nico Kniestock gespielt, der am Anfang ein paar Spiele verpasst hat in der Vorbereitung. Der, denke ich, jetzt, ich würde Nico May stand jetzt vorne sehen, der die Spiele vorher auch gemacht hat, aber der jetzt sicherlich ein bisschen mehr Spielpraxis erlangen sollte.
Genau, also ich sehe die Viererkette so wie letzte Saison, außer dass Adam wieder fit ist. Genau.
Ja. Was eine Verstärkung ist. Müssen wir sagen, drei Viertel der Saison verpasst.
Gefühlter Neuzugang.
Wir alle wissen, wenn Anur komplett fit ist und marschieren kann auf der rechten Seite,
dann wird das
eine oder andere Raum durchs Marschwegstadion gehen.
Absolut, absolut. Genau. Von daher finde ich schon, personell steht das. Was man bedenken muss, ist, dass die irgendwie alle in letzter Zeit sehr verletzungsanfällig gewesen sind, alle, die da hinten sind. Und letzte Saison wurde ja auch dann einiges getauscht und rotiert, weil es so sein musste.
Ja.
Und das zieht sich so ein bisschen durch die letzten Jahre, dass der VfB mit vielen Verletzungen zu kämpfen hat. Mhm. Im Augenblick, du sagst es mit Deichmann selber, sind auch viele angeschlagen. Über Möschel brauchen wir nicht reden, über Arno Bodem brauchen wir nicht reden. Die sind erstmal nicht da. Und deswegen erwarte ich auch in diesem Jahr, dass sich da hinten im Laufe der Saison einiges ändern wird. Und von daher, gut, du sagst es gerade selber, Nick Otto spielt Innenverteidiger, kann er machen. Wird aber, glaube ich, nicht der Stamm-Innenverteidiger sein, wenn Leon Deichmann fit ist. Aber es gibt Alternativen, das ist erstmal gut zu hören.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Anu Bodem und wer war dein Zweiter, der zurzeit für hinten? Ja, Patrick Möschel, okay, schießt langfristig raus. Muss man trotzdem feststellen, wenn wir jetzt sehen, Adam, Otto Schröder, Kniestock war die Viererkette, Leon Deichmann ist noch da, Ermal Pepschi ist noch da, Nico May ist da. Also es ist ja eine Tiefe in der Abwehr da.
Absolut, es sind genug Leute da, aber es sind auch so gut wie alle immer mal verletzt gewesen zwischendurch. Und ein Verteidiger bringt es auch so mit sich, dass er öfter mal eine Sperre oder ein, zwei Mal eine Sperre kriegt. 5 gelbe Karten kriegst du schnell als Verteidiger. Deswegen will ich nur sagen, wir haben sicherlich irgendwann eine Stamm-Viererkette, aber die wird nicht jedes Spiel spielen.
Ja, und dann eben davor, nur eben einmal um die Aufstellung in Gütersloh zu komplettieren, war es eben auf der 6, Dominik Kaspar im Mittelfeld, Drilon Demay, Kai Pröger, Raphael Brandt und vorne Leon Demay und Mats Faklam, genau das, was du gerade gesagt hast. Wird spannend zu sehen sein. Kann mir auch vorstellen, dass es da Unterschiede geben wird, dass man gegen die Hälfte der Liga, sag ich mal, mit diesen 5 Offensiven spielt. Dass man sich dann natürlich auch mal dem Gegner anpasst, wenn Trochtersen, Phoenix Lübeck, Hannover 96-2 auf der anderen Seite stehen, um schon mal drei Namen hier rein zu droppen für später. Ja, aber das würde ja auch bedeuten, und das wäre ja auch was, wo wir uns als Fußballfans drauf freuen können, dass wir wahrscheinlich mit einem recht offensiven VfB in der Saison rechnen können.
Ja, also ich hoffe das zumindest sehr. Dario hat jetzt mehrfach verlauten lassen, dass in den ersten Trainingswochen die Defensive im Vordergrund stand. Ist auch wichtig, weil wenn du offensiv spielen willst, ist die Voraussetzung dafür, dass du hinten gut stehst. Aber ich erwarte das tatsächlich, und weil ich die Liga insgesamt als nicht so übermäßig stark ansehe, glaube ich auch, dass man mit einem starken offensiven Kader was erreichen kann. Aber um nochmal auf die Spieler zu kommen, wer mir in der Vorbereitung sehr gut gefallen hat, ist der liebe Abdul Hussein Tratt. Der hat sich doch hervorgetan, letzte Saison schon ein paar Mal mitspielen dürfen. U19-Spieler, weiß ich gar nicht, ob er immer noch U19 spielen kann.
18 Jahre alt, also 18 Jahre. Kann definitiv noch U19 spielen.
Könnte noch, genau. Also hat sich wirklich gezeigt, einer, den du bringen kannst auf jeden Fall.
Ja.
Hat den nächsten Schritt gemacht, ist ja auch erst Vorbereitung, wird sich über die Saison, im Laufe der Saison noch verbessern. Von daher ist da auch noch einiges. Was uns wehtun würde, ist, glaube ich, eher noch, dass Willem Hofrogge erstmal nicht mehr zur Verfügung steht.
Ja, da sprechen wir über private Gründe, sagen wir mal so. Das ist das, was wir gehört haben, was uns gesagt wurde. Unbestimmte Zeit, das heißt, ich bin auf dem Stand, wir sind da ein bisschen nebulös, ich bin auf dem Stand, der Pass liegt weiterhin beim VfB, ist aber zurzeit nicht da.
Genau.
Und man weiß auch nicht genau, wann er wiederkommt.
Ja, genau, das ist auch mein Stand, und also wir müssen das jetzt nicht alles ausbreiten, was wir mal hier und da hören, aber zu den privaten Gründen kann man vielleicht noch sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Oma im Sterben liegt, so, sondern es ist, also es geht nicht um Leben und Tod.
Nein, nein, also die Ebene hat es nicht. Liegt bei ihm, glaube ich, das kann man so sagen. Und die Frage ist, inwiefern er nochmal wiederkommt oder eben auch nicht. Das ist offen. Ich glaube, der VfB würde schon darauf hoffen. Ich glaube, es war sogar mein Spieler der Saison, wenn ich mich recht erinnere,
in der
letzten Folge. Ne? Ich fand ihn sehr, sehr stark. Und klar, ist das ein Verlust, den man erstmal kompensieren muss.
Ja, den müsste der VfB auch kompensieren.
Komm, dann sprechen wir schon, wenn du sagst, müsstest.
Ja.
Wir haben ja natürlich, wir haben jetzt Mitte, Ende Juli. Transferfenster ist bis zum 31. August geöffnet. Ja. Was tut sich noch? Ich glaube, es wird sich noch was tun.
Ich gehe schwer davon aus, dass der VfB auf der Sechserposition noch was macht. Es sind ja auch Testspieler da im Augenblick.
Ja.
Das würde mich verwundern. Also der VfB ist nicht bekannt dafür, viele Neuzugänge zu präsentieren. Aber wenn man nun sieht, dass wirklich da eine Lücke ist, dass da was fehlt, dann wird man was machen. Das traue ich Sebastian Schach doch zu. Und ich glaube, dass noch ein guter gestandener Sechser kommen wird.
Ja, warte ich genauso. Wir können ja einmal kurz die Testspieler nennen, die ich zumindest so in den letzten Wochen gesehen habe. Da war Anton Lange da, der war zuletzt bei 96-2 Innenverteidiger. Da war Medin Kojic da, der war zuletzt bei Paderborn 2, ist ein defensiver Mittelfeldspieler. Und zuletzt jetzt Julio Schwermann, vereinssuchend davor, SV Rödinghausen, davor 3 Jahre Alemannia Aachen. Der wäre vom Spielertyp, glaube ich, also jetzt qualitativ kann ich ihn noch nicht einschätzen, aber das ist so ein gestandener 27-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, der schon viele Spiele in der Regionalliga West absolviert hat. Das ist, glaube ich, so zumindest erstmal der Typspieler, den Sebastian Schachten am liebsten verpflichten würde. Ob das jetzt er selbst wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist das, was der VfB sucht. Jetzt keinen Anfang 20-Jährigen, der einen ganz tollen Spielaufbau hat, weil er das in der U-Mannschaft gelernt hat. Davon, also nichts dagegen. Aber ich glaube, es geht auch darum, und da haben wir schon drüber geredet, jemanden ordnen in der Hand, jemanden, der seinen Körper reinstellen kann, jemanden, der eine gewisse Erfahrung hat,
genau,
dazu haben.
Und es geht auch darum, ganz, ganz wichtig, dass wir flexibler, variabler im Spielsystem werden. Das heißt, es kann ja auch mal sein, dass wir mit 2 Sechsern spielen.
Ja.
So, und dann hast du einen Kasper vielleicht, den du da hinstellen kannst. Nehmen wir mal an, Hofrauge bleibt erstmal raus. So, und dann brauchst du auch einen zweiten, der da spielen kann. Und Kasper ist ein ganz junger, wenn du dann einen erfahrenen Ende 20-Jährigen dazukriegen kannst. Du sagst es selber, viele Spiele Regionalliga West. Alemannia Aachen, also wer jahrelang da auf dem Tivoli gespielt hat, der hat auch schon was mitgemacht.
Ja.
Von daher wäre das, ohne ihn jetzt selber gesehen zu haben, wirklich ein guter Zugang. Ich höre aber viel von dem Herrn Schwermann, den du gerade nennst, dass die Menschen einigermaßen begeistert sind, die die Testspiele sehen mit ihm.
Ja, okay. Testspiele ist gut, er hat, glaube ich, erst eins gemacht, das war das beim Heslinger SC.
Genau, aber im Training gibt es ja auch Testspiele und das ist ja auch öffentlich, das kann man auch schauen.
Das sind für mich Trainingsspiele, Henning, da müssen wir direkt mal drüber diskutieren.
Okay.
Also ein Testspiel ist gegen eine andere Mannschaft. Ein Trainingsspiel ist ein Trainingsspiel.
Für mich sind das alles Freundschaftsspiele.
Spiele unter Freunden.
Ja, genau.
Dann blicken wir doch mal auf das Startprogramm des VfB. Wir haben jetzt noch das nächste Testspiel nächsten Samstag bei Paderborn 2. Das ist quasi der Abschluss Härtetests, auch nochmal gegen den Westregionalligisten. Und dann obliegt dem VfB es, das Eröffnungsspiel der Regionalliga Nord auszutragen, freitagabends bei Werder Bremen 2. Schönes Spielchen um die Ecke, oder?
Das ist schön. Ich finde das
deine gut. Beiden Vereine, auch wenn du natürlich so mit den zweiten Mannschaften wahrscheinlich nicht so ganz warm bist in der Liga, aber deine beiden Vereine.
Ja, ich finde, das ist ein tolles Eröffnungsspiel. Also ich bin gar kein Fan von diesen Eröffnungsspielen, brauche ich gar nicht. Wir können einfach Samstag 15.30 Uhr anfangen mit allen Spielen. Aber es ist ja in der Zeiten der Eventisierung ist es eben so. Aber wenn man das machen will, dann macht man das am Freitagabend um 19 Uhr. Platz 11 in Bremen restauriert. Neue Einweihung des Stadions, wenn man es so nennen will. Es ist ein Derby, auch wenn das eine zweite Mannschaft ist. Die Fans des VfB Oldenburg sind reisefreudig. Es ist nicht weit. Der eine oder andere Bremer wird sich auch dorthin verirren, weil Bundesliga noch nicht, lange nicht wieder läuft.
Da wird viel los sein, da bin ich überzeugt.
Da wird eine volle Hütte sein. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Spiel. Und es ist auch schön für den VfB, denke ich, dass man das erste Spiel nicht zu Hause hat. Gerade wenn es wieder so ein Eröffnungsspiel ist, weil dann haben wir wieder Druck und dann das erste Heimspiel und dann ist wieder, wie liegst du 0-1 hinten und dann wissen wir ja, wie es oft läuft beim VfB. Ich finde das gut erstmal auswärts, da zu gewinnen, guten Start und dann geht's los.
Und Werder 2, glaube ich, vom Gefühl her auch ein ganz guter Auftaktgegner. Da hat es auch einen größeren Umbruch gegeben im Sommer. Neues Trainerteam, die müssen sich auch erstmal finden. Das heißt natürlich nicht, dass es ein automatischer Auswärtssieg ist. Aber ich kann mir vorstellen, eigentlich eine ganz gute Aufgabe. Es werden viele Oldenburger im Stadion sein. Dominik Kaspar, Ole Springer, Hugo Jung, gleich drei Oldenburger Neuzugänge getroffen auf ihren Ex-Verein. Das war auch was Schönes im ersten Spiel.
Das ist auch so, genau. Und ich glaube auch, dass die, es gibt ja diese neue U21-Liga bundesweite, die jetzt eingeführt worden ist, die parallel zu dem normalen Ligenstrang läuft. Kein Mensch weiß, wie das genau laufen soll. Soll auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wie ich gehört habe. Aber das sind ja die U23-Spieler bei Werder, werden auch einige dabei sein, die dann da gleichzeitig spielen. Also auch das, glaube ich, führt nicht dazu, dass die U-Mannschaften oder die zweiten Mannschaften besonders stark werden, wenn man so viele Spiele in den Beinen hat.
Ja, das kann gut sein. Wobei das natürlich beim Eröffnungsspiel noch nicht so die große Rolle spielt, weil da wird diese Liga noch nicht gestartet sein.
Touché.
Schöne Aufgabe auf jeden Fall. Danach Freitag Heimspiel Drochtersen-Assel.
Herrlich. Rabum.
Ja.
Ja, ich finde es gut. Ich mag das gerne.
Du magst das gerne?
Ja, gleich. Volles Rohr.
Nicht also, lieber ein bisschen später?
Nee. Ach, Drochtersen, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, hat einen riesigen Umbruch. Die kannst du lieber am Anfang haben, bevor die sich eingespielt haben. Ich finde das super. Und auch der erste Heimspiel. Ich bin kein Fan von diesem Freitagstermin, aber für die Heimspiele beim VfB Oldenburg, wir kennen das ja eigentlich, früher war es immer Sonntag 15 Uhr, außer wenn es dunkel war, dann war es 14 Uhr, aber wir haben jetzt ja Flutlicht.
Ja.
Nein, aber es ist jetzt so, aber das finde ich toll. Du fängst mit diesem echt attraktiven Eröffnungsspiel in Bremen an, dann kriegst du direkt zu Hause Drochtersen-Assel. Also das finde ich echt einen schönen Start. Also wenn das keine Lust auf die Liga macht, solange du die beiden Spiele nicht 0-3 verlierst.
Dann geht die Lust etwas verloren.
Ja, dann ist es schnell vorbei. Aber nein, da kann schon was wachsen.
Danach dienstags an die Lohmühle, auch schön.
Schön, aber es ist natürlich unter der Woche da nach Schleswig-Holstein zu gurken zum VfB Lübeck. Ne? Da, also vom Namen her, es gibt in dieser Liga vom Namen her nur zwei Vereine, das ist der VfB Oldenburg und der VfB Lübeck, so was höherklassigen Fußball angeht. Von daher ist das immer ein tolles Spiel. Man kann von dem VfB Lübeck halten, was man will, aber der Name ist da. Aber das nun auf den Dienstagabend in Schleswig-Holstein zu setzen, ist unglücklich, finde ich.
Unsere Freunde aus Emden haben weggehört die letzten 30 Sekunden bei den größeren Namen in der Liga?
Nee, ich genauso.
Dann samstags Eintracht Norderstedt, Heimspiel, um mal eben das Startprogramm komplett zu machen. Danach ist ein Wochenende frei, das DFB-Pokal im Maastricht-Stadion, Niedlo gegen Heidenheim und dann geht es mittwochs nach Schleswig-Holstein zum SV Todesfeld.
Ja, Spielplan ist irgendwie, weiß ich auch nicht.
Komm, dann machen wir direkt. Spielplan, Henning, schöne Überleitung.
Gerne.
Das war auch abenteuerlich.
Also man muss zu Anfang sagen, es ist immer abenteuerlich. Ich finde das Schlimmste an der Regionalliga Nord ist der Spielplan, der sich ständig ändert und zwei Wochen vorher nochmal anders. Und das Spiel findet dann doch nicht Sonntag statt, sondern Donnerstagmittag und dieses und englische Wochen. Und Spiele fallen aus, weil einer Schnupfen hat und ist alles fürchterlich. Aber diesmal war es besonders schön.
Diesmal war es besonders schön. Ich verbinde es direkt mit dem Freundschaftsspiel bei BV Garrel. Es war ein Dienstagabend.
Genau.
Da wussten wir, man informiert sich ja vorher, da wussten wir, dass an dem Tag der Spielplan vom Nord-FV veröffentlicht werden wird. Und wenn man seine Kontakte innerhalb der Vereine pflegt, das ist eigentlich überall so in der Regionalliga Nord, dann bekommt man den Rohspielplan von den Vereinen vorher schon mal zugeschickt, mit der klaren Ansage natürlich oder Absprache. Der wird nicht vorher veröffentlicht, den könnt ihr euch schon mal angucken. Das haben wir getan, haben dann auch einen großen Text vorbereitet, tatsächlich wir hier in der Redaktion tagsüber, weil wir ja wussten, dass abends das Testspiel des VfB in Garrel ist. Mittags veröffentlichte der Nord-RV dann schon mal isoliert nur das Eröffnungsspiel, was ja auch weiterhin korrekt ist, Werder Bremen 2 gegen den VfB. Und dann zog es sich und zog es sich. Und wir haben auch schon mal angerufen. Und ja, wir kommen gleich um die Ecke und es gibt noch ein bisschen was abzustimmen. Lange Rede, kurz, wir sind auf dem Hinweg nach Garrel. Es muss also so ungefähr 17:30 gewesen sein, weil das Spiel um 18:30 war. Kam dann eine Mail mit dem Spielplan. Und der sah völlig anders aus als der Rohspielplan, den uns sowohl der VfB als auch Kickers Emden als auch Jedlo zur Verfügung gestellt hatten. Und wir waren erstmal überrascht. Dann sind wir auf den Platz gelaufen in Garrel, sind als erstes Dario in die Arme gelaufen. Also so, wir sind jetzt noch ungefähr eine Dreiviertelstunde vorm Anpfiff und sprachen ihn auf den Spielplan an und Dario sagte, ich weiß von nichts. Ja, alles anders, ja. Beschäftigt mich nicht so, ich kann hier eh nichts planen in dieser Liga, so sein erster Kommentar.
Genau so ist es.
Sahen dann aber schon an der anderen Ecke des Platzes Sebastian Schacht recht nervös auf sein Handy gucken. Sahen ein paar Minuten später auch Sebastian Schacht und Dario Fossi zusammen im Gespräch aufs Handy gucken und haben dann natürlich auch mit Sebastian nochmal gesprochen, der sagte, ja, ich weiß auch nicht, wir haben das hier die letzten Tage schon mal durchgeplant, unsere ersten Auswärtstouren, gerade auch die englische Woche und so weiter. Da gehört ja eine Organisation dazu, da gehört eventuell eine Übernachtung dazu, wann ja. Fährt man los und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, bis auf das Eröffnungsspiel war eigentlich alles anders.
Es ist alles anders, es geht auch allen anderen Vereinen so. Wer, wie wir beide, Sebastian Schachten in Garrel auf der Tribüne gesehen hat, hat auch gemerkt, dass der VfB Oldenburg nicht besonders angetan davon gewesen ist, jetzt nochmal die Routen und die Hotels umbuchen zu müssen. Nein, aber das ist jetzt, wir lachen, aber das ist natürlich für die Vereine, es ist schlimm. Also was ist das für ein Verband? Ja. Also wie läuft das? Das ist für dich ganz katastrophal, muss ich sagen.
Ja, letztlich die Erklärung, die sich nach und nach aufgetan hat, ist ja, dass es bei der Spielplanplanung nicht bedacht worden ist, dass St. Pauli 2 und Eintracht Norderstedt beide im Edmund-Plannberg-Stadion spielen.
Ja.
Und es mehrere parallele Ansetzungen von Heimspielen in diesem Stadion gab. Und wenn man das dann natürlich kurzfristig bemerkt und du weißt ja, es gibt ganz viele Sonderregeln und die dürfen dann nicht spielen, die dürfen die dann nicht spielen, dann muss man halt alles umschmeißen.
Ja, aber das hätte man ja vielleicht wissen können vorher. Das ist, irgendjemand guckt das ja drauf und macht das. Das ist ja ein Mensch. Ja. Also hoffe ich, dass es ein Mensch ist.
Ja,
ja, es ist ganz, ganz fürchterlich. Ja, so jetzt ja. Haben die Vereine nochmal mehr Arbeit und so. Und wir haben aber was zum Schmunzeln.
Ja, wir haben mit allen danach gesprochen, mit dem VfB, mit Kickers Emden, mit Jedlo. Alle waren verwundert, irritiert, überrascht waren die Aussagen. Haben dann natürlich auch alle gesagt, wir nehmen es letztlich, wie es kommt. Aber es war schon sehr, sehr speziell.
Ja, man wirft den Leuten Knüppel zwischen die Beine, die da versuchen, ihre Arbeit zu machen. Das ist nicht gut.
Apropos Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Wir hätten dann noch so ein zweites Aufregerthema gehabt in der Sommerpause, Henning, über das wir uns auch noch mal kurz auslassen müssen. Regionalliga-Reform.
Ja.
Monatelang wurde geredet, geplant, debattiert, eine AG gegründet, Pläne geschmiedet, Kompassmodell, Regionenmodell. Das war zu hören, alle, fast alle präferieren das Kompassmodell. Dann kam es zur Abstimmung mit kurzfristigen inhaltlichen Änderungen und alles war für die Katz. Vorerst ist die Reform geplatzt, zumindest die Arbeit, die AG letztlich monatelang reingesteckt hat, ist jetzt erstmal für nichts. Das heißt nicht, dass es das Ende einer Reform ist, aber das, was geplant wurde, ist erstmal vom Tisch.
Das ist schon ein schwerer Schlag, also wirklich lange Zeit, viel Arbeit, auf einen Tag hingearbeitet. Geht ja darum, irgendwie es zu schaffen, dass alle Regionalligameister in die dritte Liga aufsteigen können.
Ja.
Und man hatte sich in sehr großer Mehrheit der Vereine, ein bisschen abgesehen vom Südwesten, schon darauf geeinigt, dass man zu diesem Kompassmodell kommen wollen würde. Das bedeutet 4 Regionalligen und die werden halt jedes Jahr neu eingeteilt, die jeweils 20. Da ist eine, ich weiß genau,
berechtigte Nachfrage.
Ein wichtiger Punkt, es waren 20 gedacht. Ne?
Korrekt.
Genau, die 20, die quasi im Norden, Osten, Süden und Westen am dichtesten zusammenliegen, kürzeste Fahrzeit haben, spielen dann jeweils eine Liga. Das verändert sich dann. Für den VfB bedeutet das, dass er dann eben mal nach Paderborn oder nach Lotte fährt. Ne? Und je nachdem, wer auf- und absteigt, verändert sich dann auch mal das Teilnehmerfeld. Das fand ich persönlich den, ja, besten Vorschlag, den ich bis jetzt gehört habe, den fairsten Vorschlag. Ja, das wird einfach ausgerechnet, da gibt es kein Gemauschel, das ist dann so. Und vor allem, es würde dazu führen, dass es endlich nur noch 4 Ligen gibt und 4 Meister aufsteigen. Und es würde auch nicht so eine Flut an Absteigern geben, obwohl eine Liga wegfällt, weil man ja die Staffeln auf 20 aufstockt. So, das hätte ich für sehr fair empfunden, auch wenn das nicht mein Traummodell ist. Ich bin immer noch für Norden, Osten, Süden und Westen, aber das machen die Regionalverbände nicht mit, die alle an ihrer Macht kleben. Von daher fand ich das eine sehr gute Idee. Aber man hat es dann platzen lassen, weil man unabgesprochen, wie gesagt, dann statt 20, 18 Teilnehmer bestimmt hat und solche Scherze. Und letztlich ist es dann gar nicht zur Abstimmung gekommen.
Doch, es ist zur Abstimmung gekommen. Also es war so, dass wenige Tage vor der für Montag angesetzten Abstimmung aller Vereine die verschiedenen Verbände an ihre Vereine dann dieses Konzept nochmal zugeschickt haben, in einer schönen PowerPoint-Präsentation, die uns auch vorliegt. Und da war dann eben ein Faktor, den du gerade genannt hast, dass monatelang mit 24er Staffeln geplant wurde und da dann einfach der Rotstift angesetzt wurde, es sollte nur noch 18 sein. Das ist natürlich für alle Vereine, die so ein bisschen ums Überleben kämpfen. Plötzlich hast du zwei Absteiger mehr in dieser Übergangssaison, die dann irgendwann stattfinden würde. Ja, einfach eine Unsicherheit. Und der zweite Faktor ist, dass dann plötzlich es hieß, es muss alles einheitlich positiv ausfallen. Das heißt, alle fünf Verbände müssen mehrheitlich für ein und das gleiche Modell stimmen, was vorher auch nie so kommuniziert worden ist. Und das ist natürlich letztlich eine Einladung, durch die Tür zu gehen für einen Verband oder für die Vereine aus einer Region, die sagen, gefällt mir alles nicht so. Und das hat dann der Westen gemacht. Genau. Der Südwesten gemacht, hat Südwesten. Mit 95% für das Regionenmodell gestimmt. Auch bei Bayern, aber bei Bayern war es knapp die Mehrheit nicht erreicht für das Kompassmodell, sodass das letztlich erstmal gescheitert ist.
Genau, und wie du sagst, diese 20 Vereine pro Staffel, das war ja dieses Zuckerli für die kleinen Vereine, ne? Ihr steigt auch nicht ab, ihr bleibt auch drin. Ja. Und das hat man denen dann genommen und dadurch ist es dann nicht mehr zur Abstimmung über diese 20 Vereine gekommen, sondern nur noch 18, was die ganze Idee so ein bisschen gesprengt hat. Und dadurch, dass das unabgesprochen war und einfach nur von oben reingedrückt worden ist, ist das eine ziemliche Sauerei.
Ja, es hat eine komplette Unruhe, ihr habt das dann natürlich auch in den Gesprächen mit den verschiedenen Vereinen, komplette Unruhe ausgelöst, Telefonate, wie gehen wir damit um? Dann wurde, glaube ich, in der Abstimmung, zumindest die Abstimmung hat im Norden für die Nordstaffel digital stattgefunden. Innerhalb dieser Abstimmung, hat Sebastian mir erzählt, haben sie dann noch ein extra Feld ausfüllen lassen, dass sie für das Kompromissmodell aber mit 20 Mannschaften stimmen. Das war dann noch so ein Zusatzfeld, wo sie darauf sich alle geeinigt haben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das Thema ist so, wie es geplant war, erstmal vom Tisch. Es ist nicht abgeschlossen, es wird irgendwann weitergehen, wann genau, wie es wieder einen Vorstoß gibt, können wir zurzeit nicht sagen. Aber es wird uns noch etwas begleiten und es wird vor allen Dingen auch zur Folge haben, dass wenn es denn mal eine Reform gibt, die wahrscheinlich wieder 1, 2, 3 Jahre später stattfinden wird.
Wir spielen erstmal lustig in 5 Staffeln weiter, machen Relegationsspiele wie dieses Jahr der Norden gegen den Süden. Und das sagt uns, man muss nach oben aus dieser Liga raus, um mit dem ganzen Quatsch nichts mehr zu tun zu haben.
Ganz schönes Beispiel hatte übrigens Dario im Gespräch mit unserem Kollegen Wolfgang Wittig, der ihn auch auf die Reform angesprochen hat. Und Dario hat es anhand eines Spielers erzählt. Es gibt einen Spieler, dessen Name ist mir jetzt gerade entfallen, ist nicht so wichtig. Ein Spieler von Dynamo Berlin, der in den Aufstiegsspielen gegen den VfB verloren hat. Der ist zur Lokomotive Leipzig gewechselt, ist die nächsten zwei Jahre nochmal Meister jeweils geworden und hat wieder jedes Mal die Aufstiegsspiele verloren. Ja. Also er hat dann gesagt, da geht es um einen Spieler, der selbst, nicht mehr der Verein, sondern der Spieler selbst, den Traum von der dritten Liga vom Profifußball hat. Der wird jedes Jahr Meister und er steigt nie auf.
Ja. Und es ist ja nicht nur der romantische Traum, sondern das geht ja um Existenzen, es geht ja auch um Geld verdienen. Ne? Also es ist jetzt auch kein Spaß. Ja. Genau, und es gab ja dann noch die Idee, die auch kurzfristig reingeworfen worden ist, dafür versuchen wir nun doch die dritte Liga auf 22 Mannschaften aufzustocken, dann könnte doch alle 5 Regionalligameister aufsteigen, was ich aber für Quatsch halte und es verwässert auch die Qualität der dritten Liga und das ist ja eigentlich genau so nicht gedacht, sondern es soll ja, dieser Sprung von Regionalliga zu dritter Liga soll kleiner werden, ne? Genau. Und das soll dadurch passieren, dass die Regionalliga stärker wird und nicht dadurch, dass die dritte Liga schwächer wird.
Ja, absolut. Ich glaube auch dieses 22er Modell in der dritten Liga, das können wir, glaube ich, auch relativ frühzeitig abhaken. Aber gut, wir gucken das natürlich weiterhin genau an, werden das verfolgen und wenn es etwas Neues gibt, euch auf dem Laufenden halten. Henning, Abschluss dieser Folge. Ich freue mich schon. Wir müssen natürlich, nein, zum Abschluss tippen wir, aber wir müssen natürlich zum Abschluss so ein bisschen über unsere Favoriten der Liga sprechen. Und ich glaube, da kommen wir beide an einem Namen erstmal nicht dran vorbei.
Soll ich Ihnen sagen?
Ja, ich bitte drum.
Der Name lautet der Vizemeister, SV Drochtersen-Assel.
Ich dachte, du kommst mit dem VfB.
An dem kommen wir hier eh nicht vorbei.
Nein, natürlich denken wir an die SV Drochtersen-Assel, die ziemlich gewirbelt hat auf dem Transfermarkt.
Kompletter Umbruch, viel Geld in die Hand genommen, Da hat man was vor dieses Jahr. Und ich glaube, es gibt ja immer diese Kicker-Umfrage unter Trainern. Da hat es, glaube ich, diesen Sommer noch nicht gegeben. Es würde mich ganz schwer wundern, wenn nicht mindestens 16 Trainer sagen würden, Drochtersen-Assel ist der Top-Favorit dieses Jahr. Denn Drochtersen-Assel ist objektiv der Top-Favorit.
Ja, und da, glaube ich, gibt es erstmal nicht viel drum herum zu reden, weil ich glaube, wir alle, und das können wir ja jetzt schon mal auch schon überleiten, erwarten, dass der VfB eine sehr gute Rolle wieder spielen kann, dass er oben mitspielen kann. Aber wenn wir jetzt rein die Aktivitäten auf dem Transfermarkt sehen, dann muss man schon sagen, dass das eine andere Hausmarke ist, die Drochtersen-Assel da gesetzt hat. Wir reden von Christopher Schepp aus der dritten Liga, vom TSV Havelse, von Tom Sanne, der vor 3-4 Jahren Torschützenkönig der Regionalliga Nord mit dem HSV 2 war. Er kommt jetzt von Wacker Burghausen. Henning, hilf mir. Dominik Ndure, für mich einer der absolut besten Spieler der letzten Regionalliga-Saison gewesen, auf der rechten Seite vom SSV Jeddelo, Luca Menke von VfB Lübeck und.
Ja, der Menke klingt nach was, muss man sagen. Also nicht, dass ich ihn jetzt vor Augen hätte, aber das wird ein sympathischer und solider Typ sein, auf jeden Fall.
Ach, Henning, schön. Auf jeden Fall gehört dann halt zusätzlich noch dazu, dass der absolute Stamm auch geblieben ist. Sie haben natürlich auch den ein oder anderen Abgängen, aber eigentlich von den Leistungsträgern sind nach wie vor alle da.
Genau, das stimmt auch. Ich habe gerade gesagt, krasser Umbruch. Genau, die sind halt viele Spieler losgeworden, haben viele neu geworden, aber du hast recht, der Stamm ist geblieben. Also die wissen schon, was sie da tun.
Und dann kommt hinzu, wir werden das hier die nächsten Wochen versuchen, wieder aus jedem Einzelnen herauszukitzeln. Doch Drochtersen-Assel hat zumindest schon mal den Vorstoß gewagt, zu sagen, wir waren in den letzten Jahren Zweiter, Dritter, Vierter, wir waren Vize im Pokal. Diesmal soll es mehr sein.
Diesmal soll es mehr sein. Platz 2 reicht nicht, titelt der Kicker.
Platz 2 wäre diesmal zu wenig, titelt der Kicker.
Ja, genau. Ja, und ich finde das gut. Ich finde das gut. Also dann, das merken wir ja seit Jahren, dass da ist das Geld vorhanden, da ist der Anspruch vorhanden. Die wollen, dass das ein ganz langfristiges Projekt. Die sind jetzt seit 10 Jahren irgendwie dabei, in dieser Regionalliga Nord ganz oben ranzukommen. Nun haben wir eine Liga, aus der Meppen raus ist, aus der Havelse von oben nicht runtergekommen ist, weil 860 die Lizenz nicht bekommen hat. Im Grunde ist da Drochtersen-Assel als Vizemeister, was sollen die denn machen, was sollen die denn sagen? Ja, also natürlich müssen die Meister werden, wollen die Meister werden und dann in die Relegation gegen den Südmeister oder den Bayernmeister vielmehr. Das ist die Nummer 1. Die Liga, wie gesagt, ich habe es eben schon 2-3 Mal angedeutet, gibt auch dieses Jahr, finde ich, nicht so viel her wie letztes Jahr insgesamt. Wir haben letztes Jahr die beiden Überraschungsmannschaften aus Jeddelo und Bremer SV gehabt. Die werden dieses Jahr mutmaßlich nicht ganz so stark sein wie letztes Jahr. Die fallen da oben also so ein bisschen raus, sage ich, während Herr Blanke schon lächelt und sich freut, dass er was anderes sagen kann.
Das machen wir später.
Das machen wir gleich, genau. Aber ich sehe einfach die Konkurrenz etwas geschwächt und Drochtersen gestärkt. Und deswegen ist für mich Drochtersen-Assel die klare Nummer 1.
Aber du hast mir trotzdem schon eine schöne Überleitung oder Zurückleitung zum VfB gerade hingeworfen. Platz 2 wäre diesmal zu wenig. Da müssen wir natürlich über den VfB sprechen. Platz 3 wäre diesmal auch zu wenig, oder?
Alles, was ich gerade über Drochtersen-Assel gesagt habe, was die Liga betrifft, was die Konkurrenz betrifft, betrifft den VfB Oldenburg auch. Also ich erwarte tatsächlich Drochtersen-Assel und den VfB da oben. Und ich möchte auch, dass das der Anspruch ist beim VfB. Niemand beim VfB würde in diesem Sommer sagen, wir müssen Meister werden, wir müssen aufsteigen. Das kommt nicht, müssen wir nicht drauf hoffen. Aber der VfB auch jetzt immer oben dabei, jetzt Dritter geworden. Eigentlich müsste man sagen, Dritter reicht nicht. Aber du kannst nicht in die Saison gehen und sagen, wir wollen Zweiter werden. Das nutzt überhaupt nichts. Also natürlich will man Meister werden. Was ich glaube, schon mal so ein bisschen vorweggegriffen, wir haben letzte Saison angesprochen, manche haben es kritisiert, ich auch, dass man im Winter nicht mehr gemacht hat personell, dass man nicht Geld in die Hand genommen hat, um zu sehen, da und da fehlt es noch in der Mannschaft. Jetzt greifen wir richtig oben an. Sind ja ganz oben punktgleich mit Meppen dabei, wäre ja alles möglich gewesen. Ich glaube, das wäre auch in dieser Saison so. Wenn der VfB Zweiter ist, punktgleich mit Drochtersen-Assel im Winter, würde man im Winter nicht all in gehen, weil einfach in der darauffolgenden Saison das Stadion noch nicht da ist. Wenn der VfB Meister wird und die Relegation gewinnt, geht er hoch, dann spielt er dritte Liga. Muss man machen, macht er auch. Aber erst in der Saison danach, mit der Aussicht, dass dann das Stadion steht, würde man auf jeden Fall, glaube ich, nicht all in gehen, aber viel investieren, um wirklich aufzusteigen.
Nostradamus Menke hat gesprochen, aber ja, ich glaube, wir unterhalten uns darüber nochmal in einem halben Jahr, aber dann könntest du recht gehabt haben. Ja, Drochtersen VfB, das ist offensichtlich, dass die beiden oben mitspielen werden und wollen. Wen haben wir noch? Also viel bleibt nicht. Ich sehe das ähnlich so. Ich sage dann immer ganz flapsig, in der Spitze fehlt die Breite diese Saison. Ich habe das Gefühl, es sind nicht so viele Top-Teams da. Wir haben so das große Fragezeichen, nenne ich es jetzt mal Kickers Emden. Genau. Ich finde, da ist sehr viel Qualität im Kader geholt worden.
Aber es sind halt auch 14 Neuzugänge und ein neuer Trainer. Es sind 13 Abgänge. Ich habe sie gesehen gegen St. Pauli im Testspiel. Da waren sie eine halbe Stunde sehr, sehr stark. Sie haben mit Luke Ihorst einen super Stürmer vorne drin, der eine ähnliche Rolle einnehmen könnte, wie es Mats Fackler in der vergangenen Saison und hoffentlich auch in der kommenden Saison für den VfB Oldenburg als zentraler Stürmer eingenommen hat. Ja. Ich sehe da viel Qualität. Ist eine Frage, wie schnell das zusammenpasst.
Ich bin damit ja letztes Jahr schon auf den Po gefallen.
Ja, aber da war es eine ganz andere Mannschaft.
Ja, aber ich wollte nur sagen, ich bleibe trotzdem auch dieses Jahr dabei, auch nach der Professionalisierung, dass Emden schon eine starke Mannschaft ist und auch oben dabei sein wird. Das erwarte ich schon. Ob es dann für ganz oben reicht, für Drochtersen-Assel reicht, weiß ich nicht, aber ich sehe Kickers Emden schon stark.
Ja, sehe ich auch so und wie du gesagt hast, VfB Lübeck hat zu viele Probleme finanzieller OA. Weiche Flensburg hatte ich mir gerade mal eben so die Transfers angeguckt. Sehe ich jetzt nicht, dass sie oben mitspielen können. Ich glaube, Hannover 96-2 wird traditionell eine gute Mannschaft haben. Aber auch du hast gerade schon angesprochen, da gibt es die Parallelliga in dieser Saison. Das ist alles neu. Wer spielt wann, wo? Bei Werder hatte ich gelesen, bei den Kollegen der Deichstube, da wissen sie noch, zurzeit noch gar nicht, wer da so den Trainer in den Spielen macht. Die haben so gesagt, wir schicken dann immer mal den hin, mal den hin, mal den hin. Das ist dann alles so ein bisschen flexibel. Und ja, das muss ich alles noch finden. Deswegen erwarte ich ehrlicherweise keine zweite Mannschaft ganz oben, auch wenn Hannover gut sein wird. Und dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Dann haben wir noch Phoenix Lübeck. Die dürfen wir nicht vergessen. Ne? Viele Grüße an Julian Boccaccio. Glaube ich zurzeit ein bisschen verletzt, fällt aus. Aber das wird eine Mannschaft sein, die sich auch relativ gut verstärkt hat, die auch einfach was vorhat. Genau. Ob das dann aber für so weit oben reicht, ich sehe sie eher so 4-5.
Aber auch ein Verein, der da eine klare Linie hat, der da ein Konzept hat, der nach oben will, der jedes Jahr sich verbessert. Ja. Zu dem auch wir hier am Tisch immer sagen, gehört so zum erweiterten Favoritenkreis, war letztes Jahr auch so, sind gewiss nicht schlechter geworden jetzt im Sommer. Also die genannten sind die großen. Ich sehe aber dann doch tatsächlich Drochtersen und den VfB noch einen Schritt davor.
Henning, nachdem wir uns vor einem Jahr mit Kickers Emden und Blau-Weiß Lohne...
Ja, der eine lag knapp vorbei.
weit aus dem Fenster gelehnt haben und rausgefallen sind. Was ist dein Tipp?
Also, wer für mich der Top-Favorit ist, habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Wenn der VfB offensiv spielt, mit diesen 5 Offensiven, und wenn das funktioniert, Kai Pröger und Raphael Brandt außen, Facklam und Demai vorne, Demai Bruder ein bisschen dahinter, mal 10, mal 8. Also ich sehe da schon blühende Landschaften auf uns zukommen, muss ich sagen. Und also ich traue es dem VfB Oldenburg durchaus zu, Meister zu werden. Gleichzeitig hoffe ich, dass 1860 eine gute Mannschaft zusammenkriegt, damit dann die Relegationsspiele an der Grünwalder Straße in München stattfinden würden. Das wäre schön.
Ja, genau, den Halbsatz wollte ich auch gerade immer noch sagen, dass es in diesem Jahr natürlich nicht um einen Direktaufstieg in der letzten Saison geht, sondern diesmal geht es um den Meister aus Bayern. Aber du könntest Politiker werden, Henning. Vervollständige nochmal eben den Satz, wer wird Meister?
Der VfB Oldenburg.
Oh, Henning, schön. Ja gut, da kann ich ja nichts gegen sagen in diesem Podcast.
Doch, klar, natürlich.
Nein, wir hoffen und drücken die Daumen. Ich gehe davon aus, dass es wirklich, also ich gehe davon aus, dass es wirklich ein Duell wird. Die beiden waren letztes Jahr schon klar hinter Meppen die besten Mannschaften. Okay, Lars,
also du könntest Politiker werden. Jetzt nochmal die Frage, wer wird Meister?
Ja, der VfB.
Aha, so.
1860 wäre natürlich eine Schwarmaufgabe in der Relegation. Das ist ein schönes Spiel. Ja, aber ein Hottech habe ich.
Bitte.
Damit wir uns das Jahr freuen können. Hast du einen?
Sag du mal.
Mein Hottech ist, Jedlo kommt wieder unter die Top 4.
Okay.
Deswegen musste ich gerade so schmunzeln, dass du erwartest, dass sie... dann machen wir die Top 5 draus. Letztes Jahr sind sie Vierter geworden. Ich sehe, wie gesagt, Drochtersen. Ich sehe den VfB. Ich vermute so Phoenix Hannover im weiteren Verfolgerfeld und natürlich Kickers Emden. Aber ich glaube einfach, dass Jedlo hat natürlich einen Dure verloren und hat Gavilu verloren. Und hat auch Max
Wittner verloren.
Und hat den Trainer verloren.
Ja, da kommt ganz schön was zusammen, finde ich.
Da kommt was zusammen. Aber ich sehe da ein Gerüst. Ich sehe da vor allen Dingen defensiv ein Gerüst. Ich sehe da Kama Krasniqi als Zehnerersatz jetzt auch nicht der schlechteste. Ich glaube auch, dass da noch ein, zwei Spieler tatsächlich kommen werden. Die sind auch regelmäßig mit Gastspielern dabei. Ich sehe da echt eine stabile Mannschaft. Ich finde zum Beispiel 0-3 gegen Preußen Münster in 140 Minuten Testspiel. Da stand es bis zu 115 Minuten 0-1. Natürlich, wir reden von Testspielen und so weiter. Finde ich ein beachtliches Ergebnis. Und ich glaube, dass das einfach gefestigt ist inzwischen in Jedlo. Und deswegen sage ich Top 5. Ich korrigiere auch Top 5.
Okay, das heißt, du siehst Dochtersen, den VfB, Phoenix Lübeck, Kickers Emden auf jeden Fall davor. Und Jedlo wird dann vor Hannover 96 2 Fünfter.
Na, vielleicht wird Dochtersen noch Fünfter.
Dochtersen Fünfter? Hallo? Finde ich noch schöner. Nein, ich verstehe, was du sagst.
Ja.
Ich finde das
Danke, dass du das verstehst.
Ja, ich verstehe es inhaltlich und ich finde es auch gut inhaltlich. Ich sehe es allerdings eher so, dass ich die Liga für insgesamt nicht besonders stark halte und dass deshalb man leicht auch mal mit einer soliden Saison Sechster werden kann in dieser Liga und nicht direkt unten reinrutscht.
Habe ich ja nicht gesagt.
So. Und das könnte natürlich auch mit Jedlo passieren. Aber Jedlo hat ja letzte Saison ja monatelang wirklich im Titelrennen waren sie dabei.
Ja, ja, klar.
Und da sind sie jetzt weit von weg.
Nein, davon sind sie nicht dabei, aber ich bleibe dabei. Top 5.
Finde ich gut.
Ich würde euch die Daumen drücken tatsächlich, weil ich finde, da wird wirklich inzwischen sehr gute und stabile Arbeit geleistet.
Okay.
Und ich hoffe sehr, dass nicht der blau-weiße Lohnefluch greift.
Ja, für Jedlo 2 wäre es zu hoffen. Doch, ich habe doch einen Hot-Take.
Okay, ja. Zum Abschluss.
Ja, also der VfB spielt ja in der ersten Runde des Niedersachsen-Pokals zu Hause gegen Havelse.
Ja.
Hat das schwerste Los bekommen, aber ich finde auch das Schönste. Du kriegst ein Heimspiel, die erste Runde, muss man dazu sagen, ist ja das Viertelfinale. Also du musst ja nicht durch die 18 Runden durchkämpfen bei diesem fürchterlichen Pokalwettbewerb.
Ja.
Also, du hast ein Heimspiel als erstes, du spielst gegen Drittligisten, bist also der Außenseiter, brauchst du nicht drum herum reden, hast aber eine gute Mannschaft. Havelse hat keine Übermannschaft, wären eigentlich abgestiegen letztes Jahr. Das ist schon mal ein schöner Start in den Pokal. Du hast ja nur 3 Spiele, wenn es gut läuft. Der VfB kommt ja nie in dieses Finale, geschweige denn gewinnt diesen Pokal. Ich glaube, 2027 ist der VfB Oldenburg Niedersachsen-Pokalsieger und spielt im DFB-Pokal.
Boah, Henning Menke sagt das Double voraus.
So.
Eieieiei. Ja.
Und das kannst du mir nach dem Spiel gegen Havelse dann schon mal unter die Nase reiben.
Ja, schön. Ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das man sich freuen kann, das übrigens auch noch nicht terminiert worden ist. Das ist gerade im August, September alles sehr eng vom Spielplan her, dadurch, dass auch 2-3 englische Wochen stattfinden in der Regionalliga Nord. Ja. Da ist man noch in der Findungsphase. Henning, wir sind wieder da. Schön, dass du auch nach dem Sommer wieder hierher gefunden hast. Nächste Woche haben wir dann den ersten VfB-Gast. Das ist dann noch vor dem Eröffnungsspiel bei Werder Bremen 2. Und wir hören uns dann an dem Montag danach wieder und sprechen über einen hoffentlich gelungenen Start des VfB Oldenburg.
Ich freue mich schon. Kommt zu den Spielen, geht ins Stadion. Die TV-Übertragungen kosten jetzt Geld ab der Saison.
Ja. Fürs Komplett-Abo 25 Euro im Monat, Henning. Was sagen wir dazu?
Du, es ist ja keiner gezwungen, das zu kaufen.
Ja.
Dass Regionalliga-Fußball live übertragen wird, finde ich sowieso interessant. Von daher, Fußball findet im Stadion und auf dem Platz statt. Geht dahin, guckt euch das live an, seid laut und erfreut euch an dem VfB Oldenburg.
Ich will es ja auch nicht schlecht reden, aber dass die Regionalliga Nord fast so viel kosten soll wie der Sohn für die Bundesliga. Mutig. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.